Und wir wollen heute das zweite und das dritte Kapitel nehmen, die Briefe an die sieben Gemeinden in Asien. Nun, die sieben Gemeinden sind sieben Städte, die namentlich benannt werden, aber wir wissen durch Swedenborg, dass ja niemals die Städte gemeint sind, die mit dem gleichen Namen existierten, Philadelphia oder Pergamon, der ist ja uns bekannt durch den Altar. Das sind alles Städte, die in Asien lagen, aber das Asien war Kleinasien und war das Asien, was heute die Türkei ist. Ankara und südlich davon in dem weiteren Umkreis, da findet man diese Städte, war aber das Heidenland zur damaligen Zeit. Im Geistigen will das besagen, dass diese Stimmen und die Gemeinden natürlich nicht außen liegen in der Türkei oder so etwas, sondern es sind die Gemeinden in uns gemeint. Denn alles, was in der Heiligen Schrift ist, bezieht sich immer auf unsere inneren Zustände und niemals auf die äußeren. Die sind ja nur Bild dafür. Und so kommt es, dass also jetzt die sieben Gemeinden aufgerufen werden in der Seele des Menschen und es wird gewisser Art die Ausgangsstellung oder die Ausgangssituation dargestellt. Hier ist der Mensch und da ist die geistige Welt, die Himmel und in ihrer Ordnung. Und dann muss dann gekämpft werden, damit der Mensch dieser himmlischen Situation oder der himmlischen Wahrheit oder der himmlischen Zustand angepasst wird. Und das wäre ja dann erst im letzten Kapitel, wir haben also eigentlich 21 Kapitel, 22 sind es, aber die beiden Kapitel sind eigentlich wie eins zu nehmen, weil sie nur eine Fortsetzung dieses Kapitels 21 darstellt, nämlich die beiden beschreiben das himmlische Jerusalem. Und 21 ist interessant, 3 × 7, die zwei göttlichen Zahlen. Aber da erst wird der Zustand erreicht, dass man in das himmlische Jerusalem eingehen kann oder dass es herniedersteigt. Aber bis dahin müssen Kämpfe ausgestanden werden. Und das ist das, was die Offenbarung darstellen möchte. Nun, Asien ist nach der alten Lehre, nach Swedenborg beschreibt es, der Zustand der klaren Einsicht. Das hängt damit zusammen, wie die Himmelsgegenden vor Noah waren, also als die Urmenschen noch lebten, Urmenschen nicht die Neandertaler, sondern die noch in der Ordnung waren, im goldenen Zeitalter waren, die noch im Innewehren waren. Und von dort aus gesehen lag es so, wo sie damals lebten, dass Asien also die Mittagsgegend darstellte. Und die sind also diejenigen, die in der Einsicht sind. Oder anders ausgedrückt, diese Gemeinden, die der Herr anspricht, können nur die sein, die unserer Einsicht entsprechen. Denn wenn wir keine Einsicht haben oder die Einsicht von uns nicht angesprochen wird, dann nützt alles nichts, was er sagt. Dann hören wir gar nicht dahin. Sondern wenn was geändert werden soll, dann muss er an unsere Einsicht appellieren. Da der Herr nicht zwingen kann, so jetzt einen Daumen drauf, und nun musst du das so, das wissen wir ja vielfältig, dass es ja ihm unmöglich ist, weil er sein Schöpfungswerk nicht zerstören möchte, den freien Menschen zu schaffen, muss er an die Einsicht appellieren. Und das machen wir ja auch dauernd bei Menschen und versuchen vernünftig zu sein. Sag mal zu, du musst doch das auch einsehen. Und deshalb sind Asien eben so genannt. Das ist eben die Einsicht im Menschen. Und die sieben sind natürlich alles zusammengenommen. Die sieben ist immer die vollendete Zahl oder im Göttlichen. Das heißt also alle Eigenschaften, die vom Göttlichen her gesehen notwendig sind, die sind hier angesprochen. Und das sind eben sieben. Und diese sieben, die werden gleich jetzt aufgeführt. So, also den Engeln der Gemeinde schreibe, hatte ich schon mal dargestellt, der geistige Einfluss geht also über die Engel in den Menschen, was die himmlische Seite betrifft. Was die höllische oder die böse Seite, dann geht es natürlich über die unreinen Geister. So, nun habe ich mir Folgendes vorgestellt. Ich möchte jetzt vielleicht mal diese einzelnen Briefe an die Gemeinden jetzt etwas näher mal darstellen und auch was diese Gemeinden sind. Und ich habe solche Folien gemacht und dann habe ich das mal so den Text da drauf gebracht. Dann kann man ein bisschen vielleicht mitlesen, beziehungsweise ich habe noch etwas drüber geschrieben. Und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was diese Gemeinden darstellen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, alles, was also die Kirche im Menschen ist. Das, was also das Göttliche ist oder was zum Göttlichen sich hinkehren muss, das ist das, was in Unordnung geraten ist. Der natürliche Mensch ja weniger, sondern es ist der geistige Mensch in uns, der sich abgekehrt hat und der in der Ferne des Guten und Wahren lebt. Und deshalb müssen diese Eigenschaften angesprochen werden. Und die werden nacheinander aufgerufen und ermahnt. Und deshalb diese sieben Sendschreiben. Ephesus als erste ist, wenn wir jetzt gleich mal nehmen, natürlich ein bisschen schwer, mal so zu sagen, da muss man schon den Swedenborg zur Hilfe nehmen, weil er sagt, alle Namen sind Zustände des Menschen und die muss man einfach jetzt erstmal übernehmen, aber aus dem Gesagten kann man es dann nachher vielleicht auch ein bisschen einsehen. Also, Ephesus ist das Glaubenswahre ohne Lebensgute. Das ist also immer so ein bisschen merkwürdig bei Swedenborg. Der hat solche komischen Begriffe, Glaubenswahre ohne Lebensgute, welche in den Erkenntnissen des Wahren und Guten sind, also welche dem Himmel und der Kirche angehören, aber nicht danach leben. Das heißt, das, was sie im Gehirn aufgespeichert haben, die haben die Bücher gelesen, die haben die Lehre, sie halten sie auch vielleicht für richtig, aber sie haben sie nicht umgesetzt und sind tätig geworden. Und das ist ja ein ganz falscher Ausgangsposition. Denn nur das, was wir tun, und nicht was wir nur tun, sondern was wir aus den Wahrheiten heraus tun und aus der Liebe zu Gott, ist ja das Richtige. Und deshalb ist schon der erste Station, die, und das sind sehr viele Menschen, die das wissen, aber nicht danach handeln. Und deshalb werden die sich gleich mal vorgenommen. Ich lese mal hier aus der Schrift. Es kann vielleicht eine ganz kleine Abweichung kommen, weil ich jetzt eine andere Übersetzung habe, als da ich die Kopie gemacht habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. Den Engeln der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast geprüft die, welche sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner gefunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wieder dich. Das, also er fängt immer positiv an, nicht? Wie wir das auch machen, nicht? Und dann kommt der Hammer, nicht? Aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und die erste Liebe ist immer die Liebe zum Herrn. Ja? Und wenn die in der Liebe wären, ja, die Menschen zum Herrn, würden sie aus Liebe zu ihm auch ihr Leben ändern. Aber das haben sie nicht und sie sind nur im Glauben. Das heißt, sie haben ihn nicht verworfen, sie glauben an ihn, aber es ist nicht ihre Liebe. Und weil es nicht ihre Liebe ist, handeln sie auch anders. Ihre Liebe liegt nämlich in der Welt meistens begründet, im Weltlichen. Sie müssen ja keine schlechten Menschen sein deshalb, nach menschlichen Begriffen. Aber wenn wir Swinburne lesen, dann ist alles falsch und böse, was nicht aus dem Göttlichen herausgenommen wird. Denn Gott alleine ist gut und wahr. Das heißt, er ist die Liebe und die Weisheit. Und wenn wir nicht aus dem Göttlichen heraus die Liebe und Weisheit in uns aufnehmen und bewusst leben und uns nach ihm ausrichten, können wir niemals etwas Gutes und Wahres im Leben tun. Sondern alles, was wir tun, ist falsch. Das heißt, er geht davon aus, ist das Handeln und Tun aus dem Göttlichen heraus? Und wenn nicht, dann ist es ein falsches und damit höllisch. Und das ist ja nur ein Erscheinungsweise, ein Ausdruck. Das heißt, wenn wir in dieser Weise wirken, wie wir jetzt gesagt haben, dass wir nicht aus ihm nehmen, dann werden unsere Taten bald auch ganz böse, weil wir keine Steuerung haben von ihm, woran wir uns ausrichten. Also ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Wer jetzt also diese Nikolaiten, das waren also Zeitgenossen, das heißt, diese waren voller Eifer irgendwo, aber alles nur aus ihrem Gedächtniswissen, aus ihrem, wir würden heute sagen, aus dem reinen Glauben, aber nicht aus der Liebe. Deswegen haben sie auch ereifert, aber wenn es darum ging, aus dieser Liebe herauszuwirken, dann haben sie es gar nicht getan, weil sie diese Liebe verlassen hatten. Wir sehen also so ein ganz feiner Unterschied. Im Weltlichen würden die ganz toll sein. Wunderbar, funktioniert alles. Die machen auch sicher Sozialwerk und sowas. Aber genau genommen haben sie die erste Liebe verlassen und da ist schon etwas in Unordnung geraten. Und das sind die Leute, das heißt nicht, die in Ephesus wohnten, die sind nur bildlich dafür genommen, sondern in uns die Zustände, die wieder zurechtgerückt werden müssen. Und das wird die Offenbarung letztlich aufzeigen. So, jetzt kommen wir unter Smyrna. Der ist ja bekannt, der Smyrna-Knoten. Das ist das, was die Teppichknüpfer haben da gesessen. Ne? So, Smyrna, welche das Wort verstehen wollen, aber noch nicht verstehen. Dazu gehören wir eigentlich. Ja? Wir wollen das Wort ja gerne, also das heißt die Heilige Schrift in diesem Falle, ja, wollen wir verstehen, aber wir können es noch nicht. Ich habe hier in Klammern geschrieben, Gutes des Lebens bei falscher Lehre. Das heißt, sie verstehen, warum versteht man die Schrift noch nicht? Weil wir noch ein falsches Denken darüber haben. Wir haben also noch die Vorstellung, wir jetzt vielleicht hier nicht mehr, weil wir hier sitzen und uns lange damit beschäftigen, aber normalerweise, die Bibel lesen, dass der äußere Wortsinn, der dort aufgeschrieben ist, alles ist. Danach muss man gehen und der stimmt. Und von Entsprechung, von dem inneren Sinn, keine Ahnung und wird auch sogar abgelehnt. Ja? Die wollen zwar die Wahrheiten aus dem Wort haben, aber sie machen den Schritt nicht dahin, in das Innere einzudringen, sondern sie nehmen eben den äußeren Buchstaben. Welche das Wort verstehen wollen, aber dennoch nicht verstehen, Gutes des Lebens bei falscher Lehre. Also ihre Lehre, oder das heißt, nichts dran rumdeuteln. So wie es da steht, so muss genommen werden. Sind im Gegensatz zu Ephesus so, wie sie sein sollen. Also das heißt, sie wollen ja. Also der Wille ist da. Ja? Die anderen hatten den Willen nicht. Die haben die Lehre, aber nicht das Tun. Und das Tun ist immer der Wille. Was mache ich wirklich? Ne? Also die haben den Willen, aber das ist genau die Umdrehung dazu. Ne? Und dann ist noch einmal davon da die Rede, von der Armut, das habe ich davor noch rausgezogen als Überschrift, weil sie das Wort haben, arm, weil sie aus sich nichts sind. Ja, das bezieht sich jetzt auf den Text, ich lese ihn. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden. Jedes Mal betont er ist der ewige Herr, der Einzige. Ne? Das ist ja auch, wenn es einer nicht verstehen will. Er war tot und ist lebendig geworden. Er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben und ist auferstanden. Und ist das Bild Gottes, wie Daniel beschrieben hat, also der Herr selbst. Deswegen ist, ich wiederhole das nochmal, ist Swedenborg nie müde und immer wieder betont er diesen Punkt und weist darauf hin, dass der Herr Jesus Christus einer ist. Ja? Und das ist der innerste Punkt der Lehre überhaupt ist, der erstmal aufgerichtet werden muss im Menschen, weil es sozusagen das unterste Fundament ist, auf dem alles aufgebaut wird. Und wenn das Fundament falsch ist, eine falsche Vorstellung, wird das ganze Haus wackelig. Er geht ja so weit und sagt, die ganzen Zustände der Kirche, wie sie sich jetzt zeigen, also zu seiner Zeit ja schon, und jetzt sind ja nur die Auswirkungen dessen, sind nur deshalb so, weil man Gott in seinem Wesen so falsch gesehen hat und eine Dreieinheit daraus gemacht hat. Swedenborg leugnet nicht die Dreieinheit, sondern er sieht sie nur in einem anderen Sinn. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut, du aber bist reich. Das will also sagen, ihr habt das Wort, ihr wollt es ja gerne wissen. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Seid getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Nun, beides sind wir. Das eine, Wir wissen das, wir haben die Bibel und damit sind wir reich, möchten es gerne wissen, aber wir wenden es nicht an. Das ist die andere Zone. Wir sind ja sehr gespalten in unseren Persönlichkeiten und das sind alles Eigenschaften, die wir auf einen Menschen münzen müssen. So, wir kommen also jetzt zu dem Pergamon und das sind diejenigen in der Kirche, welche in Versuchungen sind. Ohne diese kann keine Wiedergeburt stattfinden. Also diejenigen in der Kirche, die in Versuchung sind, heißt, die Zustände sind hier angesprochen der Versuchung in uns. Wir sind also nur glaubensmäßig, wir haben aber die Schrift und wir haben auch Versuchung. Wenn ein Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe, der das hat, das scharfe zweischneidige Schwert, also der die Wahrheiten aufzeigt und scheiden kann von dem Falschen. Das ist ja etwas Interessantes. Wir bekommen ja Informationen noch und noch. Heute mehr denn je. Ja, dass es schon ganz schlimm ist. Aber sie sind nicht geschieden zwischen wahr und falsch. Ja, es wird zwar uns gesagt, das musst du glauben und jenes und das ist richtig, aber ob es wirklich richtig ist oder nicht, und meistens ist es ein Mischmasch, ja, vom Göttlichen, vom Geistigen, vom Religiösen, von der Kirche, von der Wiedergeburt her gesehen. Während der Herr, wenn er kommt, die Wahrheit kommt, ja, diese Scheidung sofort vornimmt, dass sich das Falsche von dem Wahren scheidet. Denn niemals hat er mit dem Bösen und Falschen sozusagen in einer Furche geackert, nicht? Wie es mal so poetisch ausgedrückt wurde. Der sagt dir das scharfe zweischneidige Schwert, ich weiß, wo du wohnst, das heißt, wie dein Zustand ist, da des Satans Thron ist und hältst an meinem Namen und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, das ist also einer der Bewohner, bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Also ich weiß, wo du wohnst, das heißt, ich kenne deinen Zustand, und ich weiß, dass du Anfechtung hast. Du bist treu, gewisser Art, ja. Also, hast den Glauben, so heißt es, an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, wo es hart herging. Aber ich habe ein Kleines wider dich, dass du da selbst hast, die an der Lehre Biljams halten, welcher den Balak lehrte, zu verführen die Kinder Israels, dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Weiß ist ja immer sozusagen die Wahrheiten, ja, und das Licht. Und der Stein ist also auch letztlich eine Grundwahrheit, das heißt, der diesen Stein bekommt. Ja, dem geht also ein ganz, ja, also ein Licht auf, würde man fast sagen, ist ja auch wie weiß, eine Grundwahrheit wird ihm sozusagen gegeben, die ihm inne wird, ja, und die ihm ganz für ihn sozusagen ganz persönlich ist, hier, das ihn also innerlich anrührt. Und das ist ja immer oft bei den Menschen verschieden, ja, was sie sozusagen, das Schlüsselerlebnis könnte man sagen, durch das sie zu dem Geistigen kommen und das sie innerlich so anrührt. Und das ist wie so eine Grundwahrheit in ihnen, die Steine, auf der letztlich Fundamente auch sind. Nicht? Und weiß heißt also aus dem Licht, aus den Wahrheiten. Das heißt also hier, dass also auch diejenigen in der Anfechtung doch gewisse Neigungen haben, die in die Welt hineingehen und diese dulden und über diese vielleicht weggucken und die ihm zum geistigen Leben hin nicht nützen. Und auch diese müssen aus ihm herausgeschafft werden. Deswegen heißt es, tue Buße, wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert meines Mundes. Das heißt, dann muss ich also kräftiger zupacken und muss diese Wahrheiten aufzeigen, und das sind dann noch größere Versuche und Kämpfe, die auch nachher wirklich hier dargestellt werden. Jetzt haben wir also die Gemeinde Thyatira, einmal mit Y, einmal mit I geschrieben. Und das sind diejenigen, bei denen das Innere und das Äußere eins ausmachen. Das ist ja eigentlich in Wirklichkeit ein ganz wichtiger Zustand, weil es ja so sein soll. Aber es besagt natürlich nicht, wie dieser Zustand ist. Nehmen wir mal an, jemand ist im höllischen Zustand der geistigen Welt, dann ist sein innerer Zustand höllisch und sein äußerer auch. Dann macht auch das Innere und das Äußere eins aus. Ne? Aber wenn er himmlisch ist, auch. Wir müssen also im Grunde genommen natürlich zu dem kommen, dass das Äußere wie das Innere ist. Ein Engel zu der Gemeinde von Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind gleich wie goldenes Erz. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe wieder dich, dass du das Weib Isabel duldest, die da spricht, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun, und sie will nicht von ihrer Unzucht lassen. Siehe, ich werfe sie auf ihr Bett und werfe in große Trübsal, die mit ihr die Ehe gebrochen haben. Wenn sie nicht lassen von des Weibes Werken, und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und die Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen zu Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht auf euch werfen eine andere Last. Doch was ihr habt, das haltet, bis ich komme. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, den will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit einem eisernen Stab und wie eines Töpfers Gefäß soll sie zerschmeißen. Und wie auch ich's von meinem Vater empfangen habe, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Das ist ein langer Text. Und hier von diesem Weib Isabel die Rede, die eine Prophetin ist, oder sagen wir mal, hier ist ja so ein bisschen was von der Unzucht die Rede, aber wir müssen wissen, dass wenn in der Heiligen Schrift von der Unzucht die Rede ist, ja nicht unbedingt nun eine Straßendirne damit gemeint ist, die zwar äußerlich gesehen ja natürlich Unzucht treibt, aber geistig gesehen ist Unzucht immer eine Ehe brechen, wenn man in eine Abwendung vom Herrn kommt. Er ist ja unsere eigentliche Ehe und sollte unsere erste Liebe sein. Und deswegen sagt er, wie ein Bräutigam. Und diese Verbindung muss also die erste und die einzige sein. Das heißt, unsere ganze Liebe muss auf ihn gehen. Und wenn ich aber meine Liebe jetzt teile und ihn eines Teils liebe, aber dann doch auch sehr zur Welt gucke und sage, naja, das oder jenes ist ja auch sehr schön und teile diese Liebe mit ihm, dann ist es im Geistigen gesehen, und das ist so eine Unzucht treiben, nämlich indem man sich von seinem Ehegatten abwendet und eine andere Liebe zeitweilig oder auf Dauer noch dazu nimmt. Und so ist es also gemeint, ja. Die lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das heißt, diesen Götzen, die sie haben, oder diesen zweiten Gott, den sie haben, wenn man also den materiellen Dingen, den finanziellen und Dingen sehr zugewandt ist, ja, und sagt, ich liebe Gott und so weiter und bin auch religiös und gehe in die Kirche, aber Geld und Macht und alles, was dazugehört, das mache ich noch dazu, das ist noch die zweite Seite von mir. Ich muss ja auf der Erde leben und es muss ja auch ganz toll sein, ja, man darf ja sich im Alter muss man sich abstützen können, ja, oder schützen können vor Not und dergleichen, wie das dann bemäntelt wird. Das heißt nicht, dass man nicht eine Altersvorsorge machen kann oder dass man Geld nicht handhaben soll, aber man soll seine Liebe nicht dranhängen. Und der Moment, wo die Liebe dranhängt, ist die Unzucht. Wenn die Liebe zu ihm alleine hingeht, ja, dann sind Geld auch da, ja, und dann muss man es benutzen, aber dann ist Geld Geld als Mittel zum Zweck und nicht mehr. Also, sobald die Liebe hingeht, ist es eine Unzucht, ein Ehebruch mit dem eigentlichen Ehepartner Gott. Und in diesem Sinne ist also dieses Weib zu verstehen, dass hier sicher vielleicht eine Straßendirne war, das mag ja sein in der Stadt. Die werden ja nur als Bild genommen, äußerlich, materiell, für diesen geistigen Zustand. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun und sie will nicht von ihrer Unzucht lassen. Das heißt, sie will also nicht ihren Sinn bekehren und ihn als alleiniges nehmen, sondern hat so und so viel Nebenlieben neben ihm. Und da gehören wir alle dazu. Das ist nicht etwa so, dass es nun damals da so war, sondern das ist ja eine ganz typische Eigenschaft des Menschen. Deshalb ist ja in diese Gemeinden Briefe aufgenommen worden. Ich sagte, das sind alles Eigenschaften im Menschen. Und wir haben die Neigung, ihn zurückzustellen zugunsten anderer Neigungen, die unbotmäßig vielleicht eine gewisse Überhand haben und stellenweise sogar vielleicht noch eine Hauptneigung werden. Ja, deshalb ist er also sehr stark dahinterher. Ja, wollen wir das bei dem lassen? Hat gerade überlegt, was nur bedeutet, auf ihr Bett zu werfen. Das Bett ist ja die Ruhe- und Lagerstatt. Ja, das ist eigentlich unsere Begründung auch, auf denen wir uns ausruhen. Das heißt, wir begründen das vor uns. Wenn wir sagen, ja, wir brauchen ja Geld und es ist ja wichtig. Und er hat ja auch gesagt, man soll dem Kaiser geben, was des Kaisers ist und der oder der Welt, was der Welt und Gott, was Gott ist. Und insofern ist das ja alles berechtigt. Und so begründet man, dass das Verhalten, was man hat, doch ganz richtig ist. Und auf dieses Bett wirft er uns. Das heißt, das bedeutet, er nagelt uns sozusagen fest, ja, und packt uns bei unseren Begründungen, die wir haben, und zieht uns damit sozusagen vielleicht den Boden oder das Bett unter den Füßen weg oder unter dem Körper weg, dass das zusammenbricht. Ja, gut.